Du darfst ruhig auch was sagen. Du darfst ruhig auch mal die Anquatsche machen, also die Anmoderation oder die. Ich muss nicht immer alles, nicht immer ich. Das ist unser Podcast.
Du hast aber eindeutig mehr Erfahrung.
Das macht aber doch nichts. Vom Learning by Doing. Fang doch einfach mal an. Was machen wir hier? Warum tun wir das? Wo sind wir?
Wir sind in Ostenart.
Ah, großartig. Sollte man bei einem Buchpodcast aus Ostenart vermuten, ne?
Ja.
Zum Grünen Engelturm. Ein Buchpodcast aus Ostenart. Mit Kaya und Sabrina.
Hallo Sabrina.
Hallo Kaya. Also sind uns heute Kapitel 3 an der Reihe. 3 und 4.
In Episode 2. Yay! Wir sind schon über dieses Stadium. Es gibt eine Episode hinaus. Yay!
Ja.
Okay, Kapitel 3 und Kapitel 4. Vögel in der Kapelle und der Grillenkäfig. Dann erzähl mal.
Also Vögel in der Kapelle. Der Drache macht sauber.
Ich war jetzt gerade völlig verwirrt, weil ich war bei Drache mit Feuerspein und ähnlichem, aber du meinst Rache, ja? Ich habe gerade gedacht, was? Drache mit Putzei? Ja. Okay.
Schöne Vorstellung.
Mehr Kaffee für mich.
Aber schöne Vorstellung, wie so ein Drache mit Putzeimer sauber macht.
Sie ist ja eigentlich kein Drache, sie ist ja eigentlich ein ganz lieber Drache. Also die ist für mich eindeutig so ein absolutes Bild von harte Schale, weicher Kern. Sie ist ja herzensgut. Ne?
Definitiv, also. Und ich mag sie sehr.
Ja? Ja, das ist schön. Sie hat noch ihre Rolle zu spielen. Also, der Drache putzt. Der Drache im Putzrausch. Warum putzt der Drache?
Ja, weil sonst kein anderer da ist. Also, ich habe auch das im ersten Moment gedacht, sie ist eigentlich auch eine ganz gute Arbeitgeberin oder Chefin, glaube ich. Also, ich meine, sie hat ja da so ihre Mädchen, so als oberste Kamerafrau. Und die schickt dann lieber auch ihre Mädchen ins Bett, bevor sie komplett ausfallen. Also, finde ich schon sehr, ganz gute Einstellung von ihr.
Vorausschauend, ne?
Ja, ich meine, es gibt genug, also zumindest in der heutigen Zeit wahrscheinlich genug Arbeitgeber, die erwarten, dass man arbeitet, bis man umfällt. Aber sie ist da schon ein bisschen vorausschauender, ja.
Ein bisschen moderner quasi. Ja, also sie putzt, weil die Mädels ausfallen und warum noch?
Ja, weil Simon schon wieder verschwunden ist.
Nee.
Naja, er sollte Binsen holen.
Ja gut, aber das hat ja mit ihrem Putzwut nichts zu tun. Ich sag mal, eigentlich putzt sie doch, weil der König halt meint, nachdem er jetzt aufgestanden ist, könnte er auch mal in der großen Halle speisen.
Es ist ja nicht nur so, dass der König aufgestanden ist, sondern die Söhne sind da. Also
ja,
auf jeden Fall Elias ist da.
Elias ist da, genau. Elias ist aus Miremund zurückgekommen. Und Simon ist nicht da, weil Rache ihn weggeschickt hat.
Ja, bin so. Aber es dauert halt ein bisschen, bis er wiederkommt.
Ja. Und Rachel verliert sich dann so ein bisschen in ihren Gedanken, ne?
Mhm. Denkt auch daran, wie es überhaupt kam, dass Simon von den Kammerfrauen aufgezogen worden ist.
Ja, genau. Ja? Das macht Williams wieder mal sehr geschickt. Also man erfährt ja in den ersten Kapiteln, in denen wir uns jetzt befinden, schon eine ganze Menge historischen Kram. Manche Leute oder Leser empfinden das als langweilig. Übrigens, ich habe heute nicht, aber irgendwann im Laufe dieser Woche in einem Hörbuch gehört, wie sich zwei Personen über ihre Vorlieben für Fantasy-Literatur unterhalten haben. Und da kam tatsächlich Ted Williams vor. Ich habe es so gefeiert. Die Protagonistin meinte einfach, sie würde ja Terry Pratchett lieben. Und die Frage kam dann, ja, wieso und was ist mit Ted Williams oder Markus Heitz? Es kam nur zurück, ja, Ted Williams ist zu, wie hat sie es ausgedrückt, ausufernd oder irgendwie in die Richtung jedenfalls und Heitz wäre ihr zu düster. Aber ich habe es gefeiert.
Heitz mag ich zum Beispiel auch sehr gerne.
Ja, und ich mag halt überhaupt kein Terry Pratchett, was erklärt, warum das schon relativ lebensnah war, was da in dem Buch vorkam. Also ja, dieser Rückblick, was passiert denn da? Was erfahren wir denn über Rachel und ihre Gedanken?
Also, es geht zurück in eine Regennacht vor 14, 15 Jahren. Und Rachel holt den Doktor, den gibt's da auch schon auf der Burg, den Doktor Morganis. Und ja, weil er bei einer Geburt helfen soll.
Ja, und bei wem und wieso und weshalb und was passiert da jetzt eigentlich genau?
Also die gute Dame ist anscheinend etwas zu früh dran, ist auch nicht sonderlich, gesundheitlich anscheinend nicht ganz gut beieinander. Und ja.
Ja, der Doktor ist erstmal total genervt, ne? Rachel klopft ihn da mitten in der Nacht aus seiner Wohnung raus. Er hat wohl schon geschlafen. Ich fand dieses Bild mit den Palisaden aus Büchern über seinem Bett wie so ein Nest irgendeines Tieres schon sehr, sehr passend. Ja, jedenfalls ist der Doktor erstmal ziemlich grummelig. Aber das ist er ja eigentlich grundsätzlich. Er ist ja so dieser typische chaotische Wissenschaftler, der da so in völlig anderen Sphären rumgeistert wie der Rest der Welt, ne?
Gut, also wenn ich mitten in der Nacht aufgeweckt werden würde, wäre wahrscheinlich fast jeder grummelig.
Ja, gut, das stimmt auch wieder.
Also ein bisschen schon verständlich. Ja, aber natürlich hilft er. Also ich meine, ich weiß nicht, ob es bei diesem Doktor auch so einen hippokratischen Eid gibt, aber natürlich hilft
er. Ja, da kommen wir dann ja gleich nochmal zu diesem Kodex, wer oder wem oder wie da jetzt geholfen werden soll, ne? Mhm. Also er kommt da ja dann rein und dann ist diese Elisabeth da, das ist wohl die Hebamme.
Ich bin mir nicht sicher, ob zu dem Zeitpunkt Rachel schon die Oberste der Kammerfrauen war.
Ja, aber ich glaube zumindest diese Elisabeth, die sagt ja dann zu Dr. Morganis, dass sie nicht sicher ist, also dass sie da nicht alleine mit fertig wird. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass das die Hebamme ist, die halt sich sonst um die Geburten kümmert, wie das halt...
Das klingt logisch,
ne? Klingt irgendwie logisch, ne? Und Elisabeth ist sich halt nicht sicher, ob das, was da jetzt gerade so läuft, so das halt nicht so besonders gut ist. Und letzten Endes sagt sie halt auch, sie wüsste nicht, ob man Mutter und Kind retten könnte, ne? Also es scheint wohl schon ziemlich ernst zu sein.
Ja, und der Doktor ist halt im ersten Moment der Meinung, naja, sie kann ja noch mal Kinder kriegen. Also wäre es halt sinnvoller, vielleicht erstmal die Mutter zu retten. Mhm. Ja, aber er ändert seine Meinung. Das hat mich etwas überrascht. Also man erfährt wenig über den Vater, der anscheinend auch schon verstorben ist. Aber der scheint ja auch ein bisschen geheimnisvoll zu sein.
Ja, der Vater. Ja. Also der Vater heißt Erlferend Fischer. Über den erfährt man sonst gar nichts, außer er ist Fischer. Er war mit Morganis befreundet. Warum auch immer, Rachel wundert, also das wird ja alles aus der Perspektive von Rachel erzählt. Rachel wundert sich, was die so alle miteinander zu tun gehabt haben möchten, worüber die sich wohl unterhalten haben.
Und ja, so ein Fischer gehört halt auch nicht unbedingt zum normalen Freundeskreis eines Doktors.
Ja, genau, ne? Also das schon. Und diese Susanna, die seine Frau, ist jetzt halt schwanger und kriegt ihr Kind und der Mann ist halt wohl anscheinend schon tot. Und auf die Bemerkung vom Doktor, dass sie dann ja noch Kinder kriegen könnte, schnaubt Rachel so in ihrer typisch Rachel-Drachen-mäßigen Art und sagt, nein, denn der Mann ist tot. Und ne, eigentlich müsste der Doktor das ja wohl wissen, denkt sie dann so nach dem Motto, die waren ja befreundet, du solltest das wissen. Und in dem Moment begreift der Doktor eigentlich erst, um welche Frau es sich da handelt, weil er halt noch gar nicht damit gerechnet hat, dass die Susanna ihr Kind bekommt, weil diese Geburt halt vor der Zeit war, so grob gesprochen, ne?
Ja, sie war eigentlich erst in 2 Monaten angekündigt, quasi.
Ja, genau. Und das ist der Punkt, an dem der Doktor seine Meinung ändert.
Ja, jetzt wird es ihm auf einmal wichtiger, das Kind zu retten. Also macht schon so ein bisschen den Eindruck, als wäre da irgendwas Besonderes an der Sache.
Ja, nichts Genaues weiß man ja jetzt als Leser, aber neugierig ist man ja schon, ne? Jo. Aber so viel mehr erfährt man über diese ganze Geschichte nicht, ne?
Nee.
Nee, und der Doktor.
Er schafft es dann natürlich aber auch, das Kind zu retten.
Ja, und er hat es der Susanna auch vorher gesagt und sie hat auch quasi ihr Einverständnis gegeben. Also sie scheint da auch etwas zu wissen, was der Leser, Rachel und alle anderen nicht so wirklich wissen, oder?
Naja, ehrlich, wenn du eine Mutter fragst, wen du retten sollst, ich glaube, die Entscheidung einer Mutter fällt ganz oft fürs Kind.
Das kann ich ja nicht nachvollziehen. Ich habe keine Kinder, aber du sprichst da vielleicht auch aus Erfahrung.
Ich weiß das ich denke. Nicht.
Sabrina hat ja ein Kind.
Ja. Doch, allein schon deswegen, also für die Mutter, denke ich, wäre das ist die Entscheidung relativ klar, so oder so, ob das Kind was Besonderes ist oder nicht. Aber ich glaube, für den Doktor ist das Kind was Besonderes. Also von daher
ist
seine Entscheidung.
Okay. Ja, also der Doktor rettet das Kind. Die Mutter stirbt.
Mhm. Und dabei verliert sie
Ja, Moment, erstmal gibt sie ihrem Kind ja noch einen Namen, ne?
Ja. Seemann.
Ja. Wartend. Was ist denn das für ein komischer Name?
Ja.
Aber wer wartet denn? Bitte?
Auf was warten, ja?
Ja, genau, ne? Auf was warten wir denn da? Ich bin ja mal gespannt, wie sich das so entwickelt. Und dann kommt das, was du jetzt gerade schon erzählen wolltest. Was passiert dann?
Sie stirbt und dann fällt ihr in dem Moment etwas aus der Hand, das sie anscheinend die ganze Zeit in der Hand gehalten hat. Es fällt eigentlich niemanden auf, außer Rachel und dem Doktor, der das sofort aufhebt und wegsteckt.
Und was macht Rachel?
Ist erstmal entsetzt, sauer, will ihn darauf ansprechen, stellt dann aber fest, dass, als sie den Doktor anschaut, dass der auch über diesen Tod ziemlich geschockt ist.
Mhm. Und dann unterlässt sie es, ihn darauf anzusprechen, ne?
Genau.
Lässt das einfach so, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, unter den Tisch fallen.
Ja, genau.
Okay. Ja. Irgendwelche Ideen, was das sein könnte?
Hab mir Gedanken darüber gemacht, aber ich komme noch nicht so. Vielleicht irgendwie eine Figur, vielleicht irgendwie, also bei einer Geburt, wenn es mir schlecht geht, hätte ich jetzt eher in dem Setting eher darauf getippt, irgendwas, was ihr Kraft gibt, vielleicht irgendein Erinnerungsstück.
Ja, aber okay. Ich sag da jetzt nichts zu, weil ich weiß nämlich, was es ist. Von deswegen halte ich da besser meine Klappe.
Ja, ja, man weiß es nicht.
No spoiler, please. Ja, gut. Okay. Ja, und dann kommt Rachel irgendwie quasi wieder in der Gegenwart an. Oder in ihrer jetzigen Gegenwart, weil sie nämlich fast auf ihrem Stuhl einnickt.
Naja, gut, wenn sie den ganzen Tag gearbeitet hat, ist auch nicht wirklich verwunderlich.
Ja. Ja, ich habe auch keine Ahnung, wie alt mag die wohl sein?
Also ich weiß nicht, ich würde sie mir irgendwie so Mitte 50 irgendwie vorstellen.
Ja, ja, ja. So in, zumindest in der Zeit, wie wir da jetzt spielen, ne? Dann ist sie damals halt so 40 gewesen. Da war sie vielleicht auch schon Oberste der Kammerfrauen, man weiß es nicht.
Jetzt ist dann sie quasi Mutter geworden.
Ja, also das finde ich ist zum Beispiel auch so ein, vielleicht doch nochmal darauf hinweisen, so ein Satz, den der Doktor da ganz am Ende sagt, zu Rachel, das ist Seoman und Rachel, ihr müsst euch um ihn kümmern, denn seine Eltern sind tot.
Ja.
Er gibt dieses Kind quasi in die Verantwortung, ne?
Ja.
Ja.
Ja, also ich meine, sie zieht ihn ja nicht alleine groß. Sie macht es ja quasi mit den anderen Kammerfrauen und Mädchen zusammen.
Ist aber die Einzige, die auf ihn so ein bisschen aufpasst und ihn nicht verwöhnt und versucht, ihn ein bisschen zu erziehen.
Ja, also irgendwer muss ja Grenzen setzen. Wer, wenn nicht sie? Also ich finde auch, da finde ich sie auch wieder so eine wunderschöne Stelle. Warte mal. Ja, genau. Also der Junge ist auf dem Hochhaus geblieben. Rachel hatte so getan, als mache sie einen Riesenaufstand deshalb, aber sie hätte ihn ebenso wenig fortgelassen, wie sie ihren König verraten oder die Betten nicht gemacht hätte.
Ja, also
Prioritäten.
Ich finde tatsächlich, wenn man ein bisschen drauf achtet und sich auch drauf einlässt, dann sind da sprachliche Blüten auch in diesen beiden Kapiteln wieder noch und nöcher. Also ich habe mir reichlich unterstrichen, das eine oder andere komme ich vielleicht auch gleich nochmal drauf, aber es ist einfach sprachlich eine Wonne, das zu lesen. Also zumindest für mich, manche finden das vielleicht als langweilig, weil es ist halt langatmig, ja. Aber wenn man sich drauf einlässt, finde ich es ganz wunderschön.
Ja, da kann man wirklich wunderschön drin schwelgen. Das habe ich auch schon festgestellt.
Ja, ja. Allein die Bilder, die er da manchmal malt. Ich weiß gar nicht, wo das war. Irgendwo war was mit einer Sonne. Warte mal, ich gucke mal, ob ich das so schnell finde.
Das hatte ich mir auch unterstrichen.
Ja, ja, ist alles gut.
Die Morgensonne steckte eben erst ihre Nase über die Zinnen und spähte hier rein wie ein neugieriges Kind.
Ja, genau, die Stelle meinte ich, genau. Ja, also jedenfalls sitzt sie da auf ihrem Hocker, ist fast eingeschlafen und dann meint sie, ja, also bevor ich hier jetzt völlig zusammenkippe, gehe ich mal frische Luft schnappen, ne? Also so.
Macht Sinn.
Macht Sinn, ne? Und ist ja November, ist ja kalt. Und dann sitzt sie da in so einem kleinen Nebengarten und schwelgt so ein bisschen in der Vergangenheit des Hochhorstes oder in ihrer Jugend, als der Hochhorst noch voll mit Pomp und Glanz und Gloria war. Heute ist er ja eher so ein bisschen, wir hatten ja dieser verfallene Charme, ne?
Ja, ja.
Früher war alles besser. Und dann steht auf einmal Simon vor ihr.
Der ist, glaube ich, auch ein bisschen erstaunt erst im ersten Moment, weil Rachel ja sonst diejenige, die ist, die immer unter Strom steht quasi.
Hatten wir die Stelle schon, wo Simon dann irgendwann, ja doch, als er diese Pferdeplattenpanzer-Dings im vorherigen Kapitel kaputt gemacht hat, da kam noch dieser Spruch, dass Rachel immer sagt, wenn die Hände nichts zu tun haben, wird was gefunden. Das kennt er von Rachel wahrscheinlich gar nicht, ne?
Yeah.
Aber Simon freut sich natürlich, dass er Rachel gefunden hat. Und Rachel wundert sich, wo der auf einmal herkommt. Du erinnerst dich, dass das Burgvolk Geisterjunge zu ihm sagt? Weil keiner weiß, wo der auf einmal auftaucht, ne?
Mal wieder völlig verdreckt und mit zerrissenen Klamotten.
Ja, Simon halt, ne? also vielleicht sollten wir noch mal gerade kurz, Simon und Seoman sind natürlich die gleiche Person, ne? Also hatten wir jetzt, glaube ich, noch nicht so explizit gesagt.
Aber das hat, ich denke, Rachel hat den Namen ausgesucht, weil quasi, ich glaube, alles Dienstpersonal eben Namen von der Insel hat, von der der König stammt.
Genau, vom Varinsten.
Genau.
Varinsten heißt die Insel, genau. Und weil Seoman und Simon so ähnlich sind, hat sie dann halt gesagt Simon und dabei war es dann geblieben. Also das nochmal so zur Klarstellung, damit da diejenigen von unseren Hörenden, die vielleicht noch nicht gelesen haben, dann auch wissen, wovon wir hier eigentlich reden. Und ich denke, hä, Simon, Seoman, das ist jetzt zwei oder wie? Ja. Also Simon völlig verdreckt, total, aber völlig glücklich und mega stolz, weil er hat ja an die Binsen gedacht.
Vogelnest.
Bitte?
Und er hat das Vogelnest.
Was denn für ein Vogelnest?
Das er angeblich irgendwo am Boden gefunden hat.
Unterm Yeldin-Turm.
Mhm. Genau.
Angeblich.
Angeblich. Da muss ich sagen, dieses Vogelnest, diese Küken, stören mich ein bisschen. Für mich sind die ein bisschen Fehler im Buch.
Warum?
Vogelnest, Küken im November.
Ja, also
komischer Vogel.
Es stand ja davor in dem Kapitel schon, dass er sich sehr gewundert hat, dass er das so spät im Jahr noch gefunden hat. Also ja. Ja, naja, nun. Nennen wir es dichterische Freiheit. Vielleicht brüten die Vögel in Ostenart anders oder ist es eine Sorte, die im Winter brütet oder was auch immer. Aber du hast schon recht, es passt nicht so ganz.
Ja, aber irgendwie muss er ja dafür sorgen, dass Simon einen bestimmten Weg später nimmt. Ich glaube, das sind die Vögel ein bisschen Mittel zum Zweck.
Durchaus möglich, das stimmt. Ja, Rachel diskutiert mit Simon ganz lange darüber, was jetzt mit diesen Vögeln passieren soll, weil Simon möchte sie natürlich behalten.
Und großziehen.
Und großziehen. Und Rachel sagt, Junge, hast du einen Vogel? Im wahrsten Sinne des Wortes.
Kann Rachel ja aber verstehen. Er ist ja sowieso schon so verpeilt. Wie will er da kleine Vögel großziehen?
Ja, verpeilt ist genau der richtige Ausdruck für ihn. Ich habe schon überlegt, wie man ihn am besten charakterisiert. Aber verpeilt ist. Trifft's wirklich gut. Der hängt mit den Gedanken immer völlig woanders, schlittert da von einer Schusselei in die nächste, macht sich überhaupt keine Gedanken über die Folgen, kriegt voll das schlechte Gewissen, als Rachel ihn anschnauzt, so nach dem Motto, was hast du mit deinen Klamotten gemacht? Die arme Sarah, die muss da ewig dran flicken, damit das wieder heile wird. Er ist dann schon ganz zerknirscht.
Aber er hat ja wenigstens Verständnis dafür.
Ja, aber da hat er halt vorher überhaupt nicht drüber nachgedacht. Das war ihm völlig egal, ne? Das ist so ein richtiger Hans-Kuck in die Luft, ne?
Ja, aber seien wir doch mal ehrlich, er hat es nicht auf dem Boden gefunden, sonst wäre er ja nicht so verdreckt.
Nein, natürlich nicht. Ich sage ja angeblich gefunden. Ja, ist klar. Aber das weiß Rachel, glaube ich, auch.
Wenn sie vorher das Vogelnest gesehen hat. Weil das ist ja das aus der Festeiche.
Ja, gut. Ja, jedenfalls, nein, Simon, die Vögel behältst du nicht. sagt Rachel, bring sie meinetwegen deinem vermaledeiten Doktor.
Das ist natürlich eine Idee, weil der hat da bestimmt Verständnis dafür.
Verwendung nicht. Es sind keine Frösche, es sind immerhin Vögel.
Ich sag dir auch Verständnis.
Ja. Bevor Simon dann sich auf den Weg macht und seine Vögel zum Doktor bringt, sagt Rachel ihm noch, dass er in Zukunft wohl doch öfter für den Doktor arbeiten dürfte, weil sie sich da auch Gedanken drüber gemacht hat. Und naja, eigentlich ist er ja nun langsam mal in einem Alter, wo er sich drum kümmern sollte, sich irgendwie nützlich zu machen. Und naja, eigentlich hatte auch bisher noch niemand danach gefragt. Und der Doktor hatte ja immer wohl schon mal nach dem Jungen geguckt, ne? Also ich glaube, so von der Ferne hat er ihn schon ganz gut im Auge behalten. Das wird auch irgendwo, irgendein Absatz, da wird das so ein bisschen deutlich, ne?
Ja, es ist halt so ziemlich so der einzige Mensch quasi, der sich für Simon eigentlich interessiert. Mhm. So kam es ein bisschen rüber.
Zumindest so, ja, ne, so aus der Ferne. Er mischt sich da jetzt halt nicht so direkt ein, aber er hat schon ein Auge auf den Jungen, ne? Naja, und dann turnt Simon los und will zum Doktor.
Ja, aber da kann er natürlich nicht den direkten Weg nehmen über den Hof, weil das ist ja für die kleinen Vögelchen viel, viel zu kalt.
Mhm.
Und ich glaube, so langsam fängt es auch an zu schneien, weil, wie gesagt, so die...
Oh, das war auch so eine tolle Formulierung. Ah, verdammt. Der graue Stein der Türumfassung war mit den nassen Überresten sterbender Schneeflocken besetzt.
Gleiche Stelle habe ich mir auch unterstrichen.
Wir brauchen diesen Podcast eigentlich, wir beide brauchen den nicht machen. Wir haben immer die gleichen Stellen, die wir uns rausschreiben, ne?
Ja, aber dann können wir hemmungslos darüber schwärmen. Dafür ist es
ja, das ist doch da. Alles wunderbar. Hemmungslos schwärmen ist genau der richtige Überbegriff für diesen Podcast. Für mich zumindest. Ja, also nein, wir können nicht über den Hof. Wir machen stattdessen was? Oder
wir gehen durch die Kapelle.
Ja. Und was passiert?
Wir gehen aber auch nicht den direkten Weg durch die Kapelle, weil wer weiß ja nicht, eigentlich sollte der
Vater Driosan
nicht da sein. Der sollte wahrscheinlich eher beim Essen sein, aber sicher ist sicher. Also geht er einen kleinen Umweg über eine Empore und hört auf einmal Stimmen. Wie? Also er ist nicht allein in der Kapelle.
Obwohl er das ja dachte, ne? Jetzt kriegt er natürlich Bammel, so nach dem Motto, oh Gott, ich darf hier eigentlich nicht sein und rauskomme ich hier jetzt auch nicht. Und verdammt, die Vögel piepen, um Himmels Willen, was tun wir jetzt?
Ja, die Vögel werden erstmal abgedeckt, damit sind die schon mal ruhig. Und er versteckt sich.
Okay, und was passiert dann?
Oh, er lauscht ein bisschen, also wir sind zwei Leute, also er guckt mal, ich glaube, er guckt ein bisschen über die Empore, weil da... aus dem Mittelgang vor dem Altar zwei Männer sind.
Mhm. Den einen erkennt er, ne?
Mhm. Den anderen sieht er nur von hinten. Aber es kommt, glaube ich, relativ schnell raus, dass es sich dabei um die beiden Prinzen handelt.
Ja, genau.
Und die sind sich überhaupt nicht grün. Die können sich überhaupt nicht leiden.
Nee. Also sind die Prinzen Elias und Josua. Elias ist der Erstgeborene und der hat tierischen Bammel davor, dass der Josua ihm seinen Thron streitig machen könnte.
Obwohl Josua sagt, er will diesen Thron gar nicht. Ja. Aber ich glaube, Josuas Problem dabei ist, dass Elias König werden will, weil er sich anscheinend von einer anderen Person zu sehr beeinflussen lässt, sagt Josua.
Okay. Also diese andere Person?
Das ist ein Pirates. Ein Mann mit gefährlichen Neigungen, laut Josua.
Ja, genau. Genau das habe ich mir auch aufgeschrieben, die gefährlichen Neigungen. Viel mehr erfährt man über den nicht, ne? Priester?
Mhm.
Josua kennt ihn schon aus einer Priesterschule in, ich meine, Nabban, ne?
Ja, das war Nabban.
Ja, genau. Ja, und da diese ganze Stimmung zwischen diesen beiden Brüdern ist irgendwie, ja, Groll und unausgesprochene Vorwürfe und die sind, sich nicht grün sein trifft's genau. Also irgendwie ist da unterschwellig ganz viel am Gären, ne?
Ja, so ganz unausgesprochen sind die Vorwürfe ja teilweise nicht. Also sie werfen sich ja schon einiges vor. Also Elias scheint daran schuld zu sein, dass Josua seine Hand verloren hat. und wirft seinem Bruder andererseits dafür vor, dass Josa schuld daran ist, dass er selbst Witwer ist und seine Tochter keine Mutter mehr hat. Also da scheint irgendwie eine Frau mit im Spiel gewesen zu sein, an die da, an diesem Zwist, also vielleicht an dem offenen Ausbruch des Zwists schuld ist. Weil ich denke, die werden sich nie, schon vorher nicht so wirklich verstanden haben.
Ich sitze hier jetzt und kommentiere das mal nicht. Weil, ne? Spoiler und so.
Ja, gut. Meine Vermutung ist, es gab da irgendwie eine Dreiecksgeschichte.
Ah, gut. Das schauen wir mal. Das wird sich im Laufe des Buches oder der Bücher herausstellen, ob du damit richtig lagst, ob du wirklich richtig bist, siehst du, wenn das Licht angeht.
Ja.
Ja, jedenfalls, ja, die gehen halt dann auch so richtig im Streit auseinander. Der Elias knallt dem Josa noch was von Latz oder beziehungsweise wirft ihm was zu.
Er möchte ihn auch noch, aber vorher möchte er ihn eigentlich noch von der Burg schmeißen. Also,
und Josa sagt,
nee, ich gehe hier nicht. Ich gehe hier nicht weg. Und ja, deswegen, er knallt ihn was hin, und zwar nämlich einfach das Tuch einer Frau, das Elias anscheinend immer bei sich trägt. Und wie gesagt, ich bin da für Dreiecksgeschichte.
Wir werden sehen, was das, was der Lauf der Geschichte dazu zutage bringen wird. Mehr sage ich dazu nicht.
Ja, also ja. Elias knallt ihm quasi dieses Tuch, ein silbernes Frauentuch hin und verschwindet dann wutentbrannt. Also damit ist die Diskussion erstmal erledigt. Josua geht auch. Und dann stellt Elias fest, dass er nicht der, stellt Simon fest, dass er nicht der Einzige ist, der gelauscht hat. Ja. Da war noch irgendjemand.
Okay. Und was war das denn? Eine kleine Gestalt, ne?
Ein Junge, vielleicht so alt wie Simon, der dann aber auch recht schnell verschwindet, als er merkt, dass die beiden sich eben sehen.
Ja, also es scheint Simon nicht der Einzige zu sein, der da auf dem Hochhorst herumgeistert, oder?
Gibt es noch einen Geisterjunge neuerdings?
Ob neuerdings oder schon länger, wissen wir ja auch nicht. Nur wir erfahren halt jetzt an dieser Stelle von diesem anderen herumgeisternden Jungen. Ne?
Ha.
Was?
So weit hatte ich noch gar nicht gedacht, dass der Junge, weil ich dachte, vielleicht kam der mit quasi mit dem Gefolge des Prinzen mit auf die Burg.
Das erfahren wir ja in diesem Moment nicht, ne?
Das wäre so meine Vermutung gewesen.
Ja, ja. Also, ich sag mal, ne, ich weiß es, aber ich sag's nicht. Das ist so gemein. Also, ich sitze hier die halbe Zeit und höre mir das so an, was du so vermutest. Ich finde das total interessant. Ja, sehr schön. Und damit endet erstmal dieses Kapitel, ne?
Ja, genau.
Okay,
also, zwischen... Aber Simon ist jetzt auch ziemlich verwirrt, glaube ich. Er sagt, es war ein sehr beunruhigender Morgen.
Ja, irgendwie. Und dabei ist der Morgen dann noch gar nicht, wobei er hat ja nun immerhin schon seine Vögel gefangen, ne? Also erfolgreicher Morgen, erfolgreich in Anführungszeichen.
Und es ist offiziell, dass er bei dem Doktor öfters sein darf und quasi ihm zur Hand gehen darf.
Ich glaube, das gefällt ihm, glaube ich, ganz gut, ne?
Ja, das stand auch ziemlich eindeutig drin, dass er darüber glücklich ist.
Gut, dann.
Kapitel 4, Grillenkäfig.
Kapitel 4, Grillenkäfig. Gut, wie geht's denn weiter? Simon, auf dem Weg zum Doktor.
Wir sind beim Doktor.
Stimmt, wir sind beim Doktor. Okay, also, wir sind beim Doktor.
Der sucht wieder irgendwas?
Ich habe mir mal, ich habe das heute ja nochmal gelesen und habe mir dann einfach mal gedacht, ich schreibe jetzt einfach nochmal so eine kleine Zusammenfassung von diesem Dr. Morganis, der so zerstreut in einer anderen Welt lebt, wie so ein alter Professor, klettert über Tische und Bücherstapeln und hat so eine völlig chaotische Wohnung. Ist aber auch irgendwie weise und wohlwollend und wissend. Also es ist ein durch und durch sympathischer Charakter in meinen Augen. Obwohl er so chaotisch ist oder gerade weil er das so ist. Ne? Und ich hatte mir das einfach nochmal so zusammengeschrieben, weil ich fand, dass es passte einfach an dieser Stelle, das nochmal so einzufügen.
Da passt er doch eigentlich hervorragend mit Simon zusammen. Zwei Verpeilte. Wobei es, glaube ich, beim Doktor, bei Simon ist, glaube ich, so in seiner Traumwelt und der Doktor ist, glaube ich, von seinem ganzen Wissen und was er alles so durchdenkt, ja, und was er so umwälzt, gedanklich, davon abgelenkt.
Ja, aber verpeilt sind sie beide, das stimmt. Also jeder so auf seine Art und Weise, genau. Ja, Dr. Morgan ist Wohnung und jetzt brauchen wir erstmal einen Käfig für diese vermaledeiten Vögel.
Das darf Simon suchen. Auf eigene Faust. Wobei, während der Doktor noch nach einem Buch sucht, wobei er Stöße von Manuskripten und Foliobänden umwarf, ein blinder Riese in einer Stadt voller zerbrechlicher Türme.
Ja.
Nee, aber Simon findet den Käfig, dann schreit der Doktor erstmal halt, nee, das kannst du nicht machen. Weil das, genau, weil eigentlich sah der Käfig ganz okay aus, war eine Sandschicht unten am Boden.
Ja, wie geeignet für Vögel, ne? Sand ja. Unten drin, schön dicht, nicht zu weit auseinanderstehende Stäbe, so, ne? So perfekter Wohnort für kleine Vögel.
Ja. Ja, nur zeigt der Doktor dem Simon, warum das vielleicht keine so gute Idee ist, den Käfig zu nehmen. Was schmeißt du da rein? Glaub, eine Feige?
Eine Dattel oder eine Feige oder irgendwie so ein Trockenfruchtding sie. Feige? Dattel?
Feige.
Feige, okay. Dann Feige. War Dattel falsch. Gut. Und was passiert? Herr Simon sagt, ja und? Liegt jetzt eine Dattel? Nein, eine Feige. Eine Feige, ne? Also eine Feige. Liegt jetzt eine Feige drin, ja und? Passiert immer noch nichts.
Ja doch, da kräuselt sich dieser Sand. Ein Maul oder Zähne tauchen auf und verschlucken die Feige. Ich möchte nicht wissen, was dann mit den Armvögelchen passiert wäre, wenn er die da reingesetzt hätte.
Ja, jedenfalls wollen wir mal nicht darüber nachdenken, wenn dieser komische Sand, der da drin wohnt, nicht unbedingt Vegetarier ist, ne?
Ja, genau, weil dieser Sand ist nämlich ein Tier.
Ja, aus Nazca du. Draußen in den Wüstenländern. Nazca du ganz im Süden, noch südlich des Vran. Genau.
Ja, habe ich gefunden auf der Karte, war ganz unten.
Ganz unten, ganz im Süden, genau. Nee, mit der Karte werden wir uns, glaube ich, gleich noch ein bisschen mehr beschäftigen. Könnte wohl sein. Ja, also jedenfalls nein, dieser Käfig ist nicht vogeltauglich.
Aber der Doktor findet einen anderen Käfig für die kleinen Vögelchen, einen Grillenkäfig.
Womit wir dann beim Namen des Kapitels wären, ja, genau.
Ja, kriegen auch Wasser und Samen, weil die Samen sind gut für die Zähne der Vögel.
Er hat auch irgendwie einen sehr komischen Humor, ne?
Der ja, Doktor. Oh, ich mag den.
Ja. Auf Englisch übrigens Cricket Cage. Ich wusste gar nicht, dass Cricket Griller heißt. Das sind immer so Momente, wo du echt da stehst und denkst, ach so, ich hatte Cricket bisher immer nur mit diesem komischen Spiel in Verbindung gebracht. Ja, gut.
Ja, und sehr zum Leidwesen von Simon erwartet dann tatsächlich der Doktor, dass er den Boden fegt und dass er sauber macht.
Aber Moment, erstmal sagt der Doktor doch, dass dieses Zwei-Frosch-Geschäft noch nicht ganz abgewickelt sei.
Ja, das kommt noch dazu, aber ja, ich glaube, sein Plan war, der Doktor isst und erzählt, während Simon sauber macht.
Das ist der Plan vom Doktor.
Ja.
Ja, genau. Genau. Auch wieder so eine Stelle, die ich mir unterstrichen habe. Ein Besen, einsam und verlassen, mit einem reisig Herzen voll schmerzlicher Sehnsucht nach Benutzung. Ach, was kann man einen Besen poetisch umschreiben?
Ja, so ein Kehrwerkzeug, ja.
Ja, was ein einfacher Besen, ich meine, hä? Ja, aber wir hatten das Thema ja mit der Kuckucksuhr in der letzten Episode schon.
Auf jeden Fall möchte Simon wieder Geschichten hören? Oder beziehungsweise der Doktor ist bereit, Geschichte zu erzählen.
Mhm.
Also für Simon sind es Geschichten, quasi ja spannende Erzählungen. Und der Doktor möchte eigentlich Simon lieber etwas aus der Vergangenheit beibringen.
Mhm. Ja, und der Doktor fragt den Simon dann auch, wo waren wir denn? Und Simon erzählt da was von den Rimmersmännern und die Hernestiri und überhaupt und so. Und dann stellt der Doktor ganz entsetzt fest, nein, das muss etwas ausführlicher sein, denn der Junge hat ja nun überhaupt keine Zusammenhänge und weiß das auch gar nicht so einzuordnen. Und ja, um das mal einzuordnen, sagt er, ja, Simon, welches Datum haben wir denn heute? Und sagt dann, Drorstag. Der 14. oder 15. November im Jahre 1164. Ja, welche Zeitenrechnung gilt denn in Ostenart? Und das fragt er den Simon halt auch. Simon, sag mal, was ist denn das für ein Jahr gewesen, dieses Jahr 1 oder 0, seitdem wir unsere Jahre zählen?
Ja, Simon denkt eigentlich, er weiß das gar nicht, aber der Doktor ist sich trotzdem ziemlich sicher, dass er es doch weiß.
Dass er zumindest schon mal gehört hat, was da gezählt wird.
Er bringt ihn dann auch auf die Idee so ein bisschen, also überleg doch mal, wenn du das auf dem Marktplatz, den Ausrufer, wenn die das Datum sagen, wie sagen sie es denn? Also es ist quasi das Jahr 1164 nach Gründung.
Und Simon ist auch erst so ein bisschen bockig, weil er auch denkt, boah, ich weiß das alles nicht und ich bin zu doof und habe keine Ahnung davon. Und was soll das jetzt hier? Will er mich hier vorführen? Ne?
Wobei ich Simon für ziemlich schlau halte. Wie gesagt, nur verpeilt. Ich glaube, so doof ist der gar nicht.
Vielleicht muss er einfach noch erwachsen werden. Ja, also 1164 oder 1164 seit der Gründung. Ja, und dann kommt natürlich die nächste Frage gleich hinterher. Ja, welche Gründung denn? Hallo?
Also das weiß Simon aber dann tatsächlich nicht.
Nein, da geht der Doktor auch nicht von aus. Er sagt ja dann auch gleich, nein, ich sag's dir, es ist also die Gründung des Nabanai-Imperiums, also des riesengroßen Imperiums der Nabanai, dass die hier einst über Ostenart geherrscht haben. Und Simon ist völlig entsetzt und sagt, wie Nabanai-Imperium? Na Mann, das ist doch so ein kleines Herzogtum da ganz unten im Süden von Ostenart. Und da wird dem Simon auch erst klar, so nach dem Motto 1164 Jahre in der Zeit, da kann unheimlich viel passieren. Ich fand es sehr schön, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Genau, Kaiserreiche haben den Hang zum Niedergang und Königreiche zum Untergang. Also so nach dem Motto, hallo, in 1000 Jahren kann echt verdammt viel passieren. Es ist nichts, nur weil es jetzt so ist, heißt es nicht, dass das schon immer und ewig so gewesen ist. Und dann erzählt der Doktor halt, wie es damals so war, also dass Naman so ein großes Imperium hatte, dass der Imperator, welcher war es denn, Tiagaris, glaube ich, ne? Dieses Nabanai-Imperium gegründet hat. Ja, genau. Und dass die Seite an Seite mit den Sithi gelebt haben.
Und das ist friedlich.
So eine quasi friedliche Koexistenz, wo dann eigentlich so, ja, ne, man hat sich so ein bisschen, ja, also nicht ignoriert, aber toleriert. Ein bisschen Handel wurde wohl getrieben und ja. Aber die Sithi haben zum Beispiel auch auf dem Hochhorst geherrscht. Also da waren noch gar keine Menschen auf dem auf Asua oder wie auch immer es nun heißen mag. Und da erzählt er dann auch, dass da ein König geherrscht hat, der König der Sithi.
Der Erlkönig.
Der Erlkönig. Und jetzt darfst du deine Theorie zum Erlkönig preisgeben, weil wir hatten uns vor dieser Episode kurz darüber unterhalten, weil Sabrina fragte, wie das im englischen Original beschrieben wird, aber es ist tatsächlich auch der Earl King, ich weiß jetzt nicht genau, wie sie es ausspricht, schreibt sich genau das gleiche, E-R-L. Und ich habe mir da dann keine weiteren Gedanken zugemacht, aber Sabrina hat anscheinend eine Theorie dazu. Lass uns hören.
Wer reitet da durch Nacht und Wind? Ich habe mich da, weil ich mir gedacht habe, ich wollte mal wissen, weil Erlkönig, mal ganz abgesehen von den Autos, kennt man ja ganz oft auch in unserer Welt quasi. Und dann habe ich mir mal nachgeschaut, woher das eigentlich stammt. Und zwar kommt das bei uns eher aus dem Dänischen, aus einer dänischen Geschichte. Und da ist man sich nicht ganz sicher tatsächlich, wie das auf Deutsch übersetzt wird. Entweder eben wörtlich als Erle oder auch Elfe.
Somit sind wir dann da wieder, also ja, okay.
Sind wir wieder bei den Elfen. Also scheinen die Sithi wirklich so ein bisschen die Version von Ted Williams zu sein, also die Elfenversion von ihm.
Wird ja im Laufe des Kapitels auch noch weiter deutlich, als dann über die Eigenschaften der Sithi gesprochen
ja,
wird.
Ja, ne? Also ich meine, das schöne Volk, sie sind ja quasi unsterblich, sie können nur umgebracht, also durch, sie sterben anscheinend nur durch Gewalt oder weil sie selber sterben wollen. Das fand ich etwas seltsam.
Aber ich glaube, wenn du tausende von Jahren lebst, irgendwann hast du die Schnauze voll, oder?
Ja,
irgendwann das willst du doch dann nicht. Ja, ja.
Das kann ich mir schon vorstellen. Vor allen Dingen, wenn du diesen ganzen Käse siehst, den die Menschen wahrscheinlich verzapfen.
Ja,
aber zum Beispiel. Ja, aus freiem Willen. Also das klingt so auch so ein bisschen, hier mal so eine Anspielung so ein bisschen an Tolkien wieder. So wie auch Arwen sich einfach hingelegt hat und ja, das war es quasi für sie. Also so ein bisschen klingt da eben die Sithi auch nach so diesen, bisschen so nach diesen Tolkien-Elfen.
Ja.
Oder Elben.
Wir hatten ja im Trailer uns über Elfen unterhalten und ich hatte gesagt, gut, es gibt so ein Volk, das heißt aber nicht so und du wirst es schon wissen, wenn wir sie treffen. Ja, aber war unvermeidbar früher oder später, dass da dieser Schluss gezogen wird, ne?
Ja, und dieses Erlkönig war dann quasi.
Ja, das war dann jetzt quasi dann nochmal so der ganze Lattenzaun, der dir da um die Ohren gehauen worden ist. Okay. Also ich habe mir da noch nie so Gedanken drüber gemacht, aber ich habe es das letzte Mal auch vor langer Zeit gelesen. Ich habe es zwischenzeitlich ein paar Mal öfter gehört. Aber ich merke tatsächlich, dass es beim Hören nicht so intensiv ist wie beim Lesen. Was ich mir vielleicht für eins der nächsten Kapitel nochmal überlegen werde, ist, dass ich tatsächlich mit der alten Übersetzung hören und mit der neuen lesen werde, damit ich mal gucke, was da anders ist. Weil die Hörbücher sind tatsächlich noch nach der alten Version. Da bin ich ja schon mal gespannt. Es ist halt nur eine überarbeitete oder eine durchgesehene Übersetzung, noch nicht mal überarbeitet. Aber das eine oder andere wird sich ja vielleicht doch geändert haben. Ja, zurück zu unseren Sithi auf Assur. Die Herrschaft von Naban dauerte 400 Jahre.
War dann aber schon, ging dann schon eher so Richtung Verfall.
Ja, die großen Imperatoren. Irgendwas hat er dann gesagt, der nächste Imperator war immer ein neuer Wurf aus dem Würfelbecher. So nach dem Motto, wir gucken mal, wer jetzt versucht, die Nabanai in die Scheiße zu reiten. Und noch so ein Ausdruck, den ich auch total toll, weil das Imperium faltete sich zusammen wie eine Decke.
Ja, es wird immer kleiner.
Und deswegen ist es halt jetzt nur noch dieses ganz kleine Herzogtum da im Süden, während wir halt im Norden die Rimmersmänner hatten.
Die kamen jetzt, ja.
Die kamen und deswegen faltete sich Naban auch so zusammen, weil das Erste war, dass sie sich quasi aus dem kompletten Norden zurückgezogen haben. Was auch nicht unbedingt auf große Gegenliebe gestoßen hat unter den anderen Bewohnern von Ostenart, ne?
Ja, vor allen Dingen, weil es ein bisschen sehr plötzlich war und dann halt teilweise dort oben Garnisonen abgeschnitten waren oder die Leute einfach quasi zurückgelassen wurden.
Ja, ja.
Also das war von dem Imperator offensichtlich nicht so die beste Entscheidung. Mhm.
Ja, und dann haben die sich da halt relativ lange, relativ heftig bekriegt. Die Rimmersmänner haben sich da oben in der Rimmersmark, Blick auf die Karte, im Norden, ne? Mhm. Ziemlich breit gemacht und immer breiter gemacht. Was ich jetzt tatsächlich mich in diesem Zusammenhang gefragt habe, warte, ich muss die Karte nochmal aufschlagen. Die Rimmersmänner sind ja nun mal tatsächlich mit Schiffen gekommen. Und wie die sich da in Rimmersgard breit gemacht haben und erst später auf die Hernestiere getroffen sind, obwohl Hernestier im Süden ist und das eigentlich die Küste ist, wo die Rimmersmänner an Land hätten gehen müssen. Es sei denn, es gibt noch eine Küste weiter westlich, die auf der Karte nicht enthalten ist.
Ja, oder sie sind einfach mal so querbeet da durchgepflügt.
Was ja, das kann natürlich auch sein. Oder wahlweise natürlich auch den Grünwartefluss raufgesegelt oder gefahren. Ne? So wie die Wikinger die Seine hochgefahren sein sollen oder sind, ich weiß es nicht genau.
Ja, also ich kann mir schon gut vorstellen, dass die sich entweder, wie gesagt, über diese Flüsse, weil die kommen ja dann irgendwann oben in Rimmersgard an oder eben...
Ah, nee, warte, pass auf. Siehst du da oben im Westen der der Frostmark und Rimmersgards diesen Ort, der heißt Seegard?
Ja.
Okay, das ist, ich greife da jetzt mal vor, das ist der Ort, wo die Rimmersmänner ihre Schiffe beerdigt haben, als sie damals nach Ostenart gekommen sind. Also müssen die da ja irgendwie gelandet sein. Das sieht aus wie so ein angeschnittener See, es kann aber auch eine große Bucht sein. Also sind sie vermutlich dann da an Land gegangen?
Das ist natürlich auch möglich.
Ja, ich sag's mal so, ich glaube, zu dieser Episode müssen wir eine Karte mit posten, damit die Leute überhaupt halbwegs wissen, wovon wir reden, wenn sie nicht selber lesen. Aber das können wir ja machen, ist ja kein Problem. Können wir ein Foto von machen. Ja, jedenfalls, also Seegard ist der Ort, wo die ihre Schiffe dann beerdigt haben, weil danach sind die Rimmersmänner nämlich tatsächlich nie wieder auf Schiffe gestiegen und sie haben ein sehr gestörtes Verhältnis zu Schiffen. Das wird später im Buch noch sehr interessant.
Ah, und klingt auf jeden Fall interessant.
Und davon im Süden liegt halt Hernestier. So, und die sind wohl aneinander geraten. Also die Rimmersmänner wollten sich noch immer weiter ausbreiten und die Hernestiri haben dann halt irgendwann gesagt, Moment, jetzt aber mal Schluss hier.
Die haben sich dann auch mit den Sisi verbündet. Also da
die Hernestiri, ja.
Ja, genau. Ich glaube, da ist dann wirklich Nabban irgendwann draus gewesen. Und die Hernestiere haben sich mit den Sisi verbündet.
Mhm. Und das Ganze hat halt 250 Jahre knapp gedauert, sogar noch ein bisschen länger. Ich suche jetzt gerade mal, ich meine mich erinnern zu können, dass ich mal eine Karte in der Hand hatte, wo Aksamrand definitiv eingezeichnet war. Weil das ist nämlich der Ort, an dem die Hernestiri und die Sisi zusammen mit den Rimmersmännern aneinander gerasselt sind. Und zwar so richtig. Simon ist natürlich hochbegeistert. Oh, Schlachten, also, Tote.
In der Karte im Buch ist es nicht drin, da habe ich es nämlich auch verzweifelt gesucht, aber tatsächlich habe ich mir eine aus dem Internet ausgedruckt, damit ich noch eine da zum Herlegen habe. Da ist es tatsächlich drauf. Also das ist so in diesem Eck zwischen dem Glen-Event und dem anderen Fluss, dem Grenefort, also diesem Dreieck quasi.
Ja, okay.
Ja, und die Schlacht, die war nicht ohne.
Nee. Und das Schlimme war, die Rimmersmänner haben gewonnen. Sind unheimlich viele, und zwar eigentlich durch einen Hinterhalt. Und zwar sind denen wohl Thrissing-Männer zu Hilfe gekommen. Wo das Thrissing ist, hast du schon gefunden?
Das ist ja so östlich von...
Ganz andere Seite von der Welt, eigentlich quasi östlich von Nabban, ne?
Mhm, genau.
Also da muss noch echt richtig Bewegung in den Völkern gewesen sein, denn die Thrissinge sind jetzt, die leben jetzt halt ganz woanders. Das waren aber so marodierende Horden, die halt den Rimmersmännern zu Hilfe gekommen sind und deswegen haben die Hernestiri und die Sisi diesen Kampf verloren. Und daran anschließend wurde der Hochhorst, der damals noch nicht Hochhorst, sondern Asua hieß, belagert.
Ja, das war dann aber nochmal 3 Jahre nach der Schlacht.
Ja, der wurde 3 Jahre lang belagert, ne? Mhm. Also, das ist ja nun auch schon, 3 Jahre ist also, ja nun für eine Belagerung, auch wenn man davon ausgeht, dass Belagerungen ja ihre Zeit brauchen.
Ja, ich fand seine Zahlenwahl ganz interessant. Also 363 war die Schlacht und
663,
ja, danke. Und 3 Jahre, also 3 Jahre die Belagerung und dann ist schließlich auch Assur. Also sind wir bei 666.
Ja, Okay, ja, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Gut, spannend.
Ja, also 666 ist dann schließlich auch Assua gefallen.
Und wenn man dann zurückgeht und sagt, okay, wir sind jetzt im Jahr 1164, dann sind das halt ziemlich genau 500 Jahre, ne? Die da jetzt zwischenliegen, richtig?
Ja, das hat
ja nur so, um den zeitlichen Rahmen da nochmal klar zu machen. Also es ist quasi auf dem Zeitstrahl von der Gründung zur Jetztzeit so ungefähr auf der Mitte.
Mhm. Ja.
Gut. Ja, und Assur ist gefallen, auch unter schweren Verlusten. Und eigentlich hätten die den ganzen Hochhaus gleich platt gemacht, oder Assur. Wenn denn dann nicht
der Sohn des Erlkönigs gewesen wäre.
Der Sohn des Erlkönigs, so. Also, Siti können nicht sterben, aber vermehren können sie sich anscheinend schon. Ja, ne, weiß man ja auch nicht.
Hat der Erlkönig einen Sohn und der hat unheimliche, schreckliche Zauberkünste geübt. Sonst hätte keiner den Fall der Burg überlebt. Mhm. Also es gibt offensichtlich Magie.
Ah, ist das Magie? Ja, nein, natürlich ist das Magie. Ja, es gibt Magie. Ja, mehr sage ich dazu jetzt nicht. Entschuldigung!
Sind wenigstens ein Teil der Bevölkerung der Burg konnte dadurch flüchten. Und fand ich auch interessant, in Wälder, nach Süden oder an andere Orte.
Ja, andere Orte. Oh, das klingt auch wieder sehr spannend, ne?
Ja, das sind denn andere Orte. Mhm, aber da hat leider Simon nicht so nachgefragt.
Ja, aber nach dem Erlkönig hat er dann nochmal gefragt, ne?
Weil das Sohn des Erlkönigs.
Ja, genau, nach dem Sohn des Erlkönigs. Über den Sohn des Erlkönigs spricht man besser nicht.
Der nicht genannt werden darf.
Oh doch, er darf genannt werden. Er hat auch einen Namen. Das kommt aber, das kriegen wir später.
Aber momentan möchte den der Doktor auch nicht verraten.
Nee, der Doktor möchte da eigentlich gar nicht drüber sprechen, ne?
So diese Nachfragen nach dem Sohn des Erlkönigs, damit schafft es Simon leider, dass der Doktor eigentlich gar nicht mehr darüber reden will.
Ja, irgendwie. Entweder weil er halt nicht drüber sprechen will oder nicht weiß, wie er es formulieren soll, oder halt tatsächlich sagt, dass es gefährliches Wissen. Man weiß es nicht so genau.
Aber ich fand es auch ganz interessant, dass die Rimmersmänner so lange auf dem Hochhaus geherrscht haben, bis der Drache kam.
Ach ja, das kommt ja dann auch noch, genau. Und in diesem Fall nicht Rachel der Drache gemeint.
Nein, so wie es klingt, ein richtiger Drache.
Ja. Mhm. Stimmt, da habe ich mir dann nachher leider irgendwie keine Notizen mehr zugemacht, aber da hast du recht. Der Drache und dann noch irgendwelche, Moment.
Ja, in den späteren Jahren, als der Drache schlief, hielten wieder andere die Burg.
Mhm.
Aber das fand ich schon bemerkenswert. Aber bin ich ja dann mal gespannt, vielleicht, dass Simon da nicht nachgefragt hat. Wenn schon von Drachen die Rede ist.
Ja.
Das waren zu viele Informationen auf einmal.
Ich vermute mal, dass Simon da auch quasi so Informationsoverflow hat und das erstmal sortieren muss. Und ich glaube, in dem Alter ist man erstmal von dieser riesengroßen Schlacht auch ziemlich geflasht. Ne? Ich meine,
ja.
10.000 gefallene Hernestiere ist ja schon doch eine ganze Menge. Ne?
Ja, und ich glaube, vorher, als es mehr so um Daten und Fakten ging, wäre ja, glaube ich, Simon noch beinahe weggenickt. Das hat ihn nicht so
du ganz... Du kennst das doch auch aus dem Geschichteunterricht. Das war doch nicht immer unbedingt so das Allerspannendste, oder?
Kommt auf den Lehrer an.
Ich finde es halt tatsächlich auch an dieser Stelle nochmal gesagt, das ist ein sehr schlauer handwerklicher Schachzug von Herrn Williams, dass er quasi mit Simon zusammen dem Lehrer auch einiges, also nicht dem Lehrer, sondern dem Lesenden einiges beibringt, ne? Mhm. Was so an Hintergrundwissen einfach da sein muss, damit man nachher versteht, wie sich diese ganze Geschichte entfaltet und wie manche Nigeligkeiten auch zustande kommen und manche Feindschaften oder Rivalitäten, die da schon seit Jahrhunderten vor sich hinschwären, werden noch ihre Rolle spielen.
Ja. Auch wenn es ihm jetzt nicht wirklich Spaß gemacht hat, er musste in der Zwischenzeit tatsächlich sauber machen. Da hat ihn der Doktor auch immer wieder darauf hingewiesen, was er denn zu tun hat. Die Wand sauber zu fegen, Bücher zu stapeln. Also ich glaube, das hat ihm nicht so ganz gepasst. Muss er ja doch arbeiten.
Ja, wobei es wird noch mehr geben, was Simon nicht passen wird an seiner Ausbildung beim Doktor.
Ach, ein Teenie kannst du es eh nicht recht machen.
Ja. Ja, und dann sagt der Doktor, nee, also jetzt ist mal gut. Für heute reicht's. Komm doch einfach morgen wieder. So nach dem Motto, Kasse.
Vielleicht ganz gar nicht so schlecht, weil ich glaube, Simon hat auch Hunger.
Ja, das hat er ja schon die ganze Zeit gehabt. Aber ist klar, ne? Teenager in der Pubertät, die haben immer Hunger, oder?
Mal so, mal so.
Mal so, mal so.
Okay. Das macht Kurven. Wie die Laune.
Die fällt Simon ja auch von Himmel hoch jauchzend zu Tode betrübt innerhalb von 5 Millisekunden umschlagen kann. Nee, Simon macht sich dann also auf den Weg zurück ins Dienstbotenquartier und da hat er aber noch ein komisches Erlebnis, oder?
Ja, er kommt an dem Yeldin-Turm vorbei und sieht da jemanden stehen. Ein Mädchen mit goldenen Haaren und grünem Kleid. Und das so ein bisschen das Gefühl, der Junge sieht sie zwar nicht richtig, aber hat sich auf Anhieb gerade verliebt.
Yeah. Oh mein Gott.
Und die Sonne scheint genau zu ihr hin. Also,
gedacht, aber er weiß doch gar nicht, wer das ist.
Ja, eben.
Und sehen kann, also du hast eine, ja, das kann ich mir denken, dass du eine Vermutung hast, aber sehen kann er sie doch auch nicht richtig. Ich meine, und ne, vielleicht verknallt, verlieben ist ja nun in dem Alter.
Ja, geht aber, glaube ich, in dem Alter auch schnell. Ich schätze mal stark, das könnte die Tochter von Elias sein. Mhm. Weil er hat ja gesagt, er hat ein Mädchen und die scheint ja vorher nicht da gewesen zu sein.
Mhm. Er kennt, also Simon kennt sich, hat jedenfalls keine Ahnung, wer das sein könnte. Und eigentlich kennt er ja nun auf dem Hochhorst so Hinz und Kunz und Hans und Franz, ne?
Mhm. Außer diesen Jungen, der auf einmal aufgetaucht ist und wieder verschwunden ist.
Ja.
Das Mädchen.
Ja.
Also er fühlt sich auch gleich irgendwie beflügelt, bis ihm einfällt, dass er ja doch nur irgendwie ein Dienstbote ist.
Ja, das sind wieder diese Tagträumereien, die man so, oder die Jugendliche so in diesem Alter gerne mal so haben, ne? Ich glaube, das kennt auch jeder von uns, dass man das in der Zeit einfach hatte.
Ja, und in dem Moment ist er dann, glaube ich, ist er wieder in der Realität angelangt, zieht dann sich runter, wie dreckig ist und verstaubt und ja, macht sich halt dann doch noch mal auf die wieder auf den Weg. Mhm.
Ja.
Damit verlassen wir Simon für heute.
Genau. Und? Wie ist dein Eindruck?
Die Art zu erzählen. Also wieder, ich weiß jetzt wenigstens ein bisschen mehr über Simon nach den 2 Kapiteln. Ich weiß wieder ein bisschen mehr über das ganze Volk. Also, oder die ganze Geschichte der Gegend. Also ja, sehr interessant. Ich bin gespannt, was uns als nächstes erwartet. Ob ich mit meinen Vermutungen richtig liege.
Ich sag's mal so, du wirst mit deinen Vermutungen noch ziemlich lange im Dunkeln bleiben.
Na toll.
Ja, okay, wer dieses Mädchen da auf dem Turm war, das klärt sich, glaube ich, relativ schnell. Aber bei vielen anderen Dingen kann das wohl noch ein bisschen dauern. Aber ich finde das total interessant. Also, ich würde ja ein Königreich dafür geben, dass ich das nochmal zum ersten Mal lesen dürfte. Ne, weil so viele Dinge, also ich lese das ja jetzt halt und weiß dann eigentlich schon, was so im Nachhinein kommt und so. Die einzelnen Brotkrumen, die Herr Williams da schon mal hier und da fallen lässt, da denkst du dann auch schon, ach ja, das war das und da und er, ne? Andererseits muss ich tatsächlich sagen, wenn man das erste Mal liest, fällt einem vieles auch gar nicht auf. Ja, wo man dann nachher, wenn dann so manche Sachen erzählt werden, denkt man, da war irgendwas, aber du weißt auch gar nicht mehr so ganz genau, wo das war. Ich bin mal gespannt, ob wir jetzt oder ich jetzt, wenn ich das zum einen halt nochmal lese und auch bewusst lese und mir auch Notizen mache und so, ob ich dann nochmal dann genau sagen kann, wenn wir in Kapitel 17 sind. Du, kannst du dich erinnern? In Kapitel 2, da war das und das.
Ja, das ist, aber es ist auch für mich tatsächlich ein anderes Lesen, ein intensiveres Lesen, als wenn man, glaube ich, sonst ein Buch liest. Also ja. Man macht sich ja dann doch schon anders Gedanken.
Aber es macht Spaß, also mir zumindest. Ja. Ich hoffe dir auch, weil wir haben jetzt noch 20 Episoden für dieses Buch vor uns. Und wir werden mal schauen. Diese hier wird auf jeden Fall auch am 7. September erscheinen. Gehe ich jedenfalls mal fest von aus. Und dann gucken wir mal, wie wir dann mit unserem Zeitplan hinkommen. Ob wir euch dann gleich noch eine dritte Episode in den Podcatcher werfen oder ob ihr dann erstmal 14 Tage warten müsst. Ja, ich hätte jetzt fast gesagt Abgesang.
Das heißt, wir müssen den Leuten auch noch sagen, wo sie uns finden können.
Richtig.
Und wie sie uns erreichen können.
Richtig.
Also bis September sollte es dann auch einen Instagram-Account geben und damit auch einen Facebook-Account.
Das wird von mir eingestielt werden, sobald wir den Trailer online haben. Also, dann kommt das alles. Facebook, Instagram. Wir haben einen Discord-Server, dazu gibt es eine Einladung in den Shownotes, also einen Einladungslink. Und wir haben auch eine E-Mail-Adresse. Die wird bis jetzt noch gar nicht genutzt. Die heißt zgetpodcast@gmail.com. Also quasi zum Grünengel-Turm-Podcast, nur abgekürzt. Und da freuen wir uns natürlich über eure Anregungen, euer Feedback, Kritik, Lob, alles Mögliche. Und wir freuen uns auch über Rezensionen auf den Podcatchern eurer Wahl.
Ganz zu schweigen, dass die uns idealerweise vielleicht auch gleich noch folgen, weil dann kriegen sie zum einen mit, wenn eine neue Folge erscheint. Und ich glaube, dann werden wir auch ein bisschen besser ausgespielt.
Jein, aber das ist eine andere Geschichte. Das mit dem Ausspielen ist so ein Gerücht, das sich ziemlich hartnäckig hält. Macht aber nichts, ist egal. Ist auch ein anderes Thema, gehört auch eigentlich hier gar nicht hin. Aber ja, das war's dann, ne?
Ja.
Gut. Dann schlage ich vor, wir freuen uns, wenn wir von euch hören, wenn ihr vielleicht Lust habt, auf dem Discord vorbeizuschauen und mal Hallo zu sagen. Und dann hören wir uns spätestens in 14 Tagen, richtig?
Ja.
Also wir beide nicht, wir hören uns vorher, ne? Aber die Hörenden hören uns dann spätestens in 14 Tagen. Vielleicht auch jetzt schon gleich sofort hinterher, wer weiß das schon. Okay, ihr Lieben. Sabrina, mach's gut.
Ja.
Bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.
Schluck trinken. Ich glaube, wir kriegen das ganz gut hin.
Es wird besser, glaube ich.
Ja, du, das ist aber ganz normal.